Aus dem Tao Te Ching. Klang von Musik und Wohlgeruch der Speisen. Die Fremden hält es, die vorüberreisen. Doch was der Weg an Worten bietet da, ist ohne Duft und Köstlichkeit im Munde. Wer es erblickt, den dingt es unscheinbar. Wer es vernimmt, nimmt's nur mit Mühe wahr. Wer es gebraucht, kommt aber nie zum Grunde. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Klang von Musik und Wohlgeruch der Speisen. Die Fremden hält es, die vorüberreisen. Was ist dagegen einzuwenden, wenn die Musik schön ist und wenn die Speisen wohl riechen? Wenn der Tee gut schmeckt, wieder hier.
Nee.
Aber trotzdem scheint es damit ein Problem zu geben. Denn das ist etwas für die Fremden. Die Fremden sind die, die den Weg nicht verstehen. Fremden sind die, die auf einer oberflächlichen Ebene bleiben und außen vorbeigehen und sich an diesen Oberflächlichkeiten aufhalten. Das Problem, das hier ist ja eine daoistische Schrift, das Problem gab es auch in den Klöstern, in den Zen-Klöstern, dass ganz viele, die da drin waren, nicht deswegen da waren, weil sie den Weg studieren wollten, sondern weil es da was zu essen gab und Kleidung. Deswegen waren die Leute da. Wir mussten ja gestern den Reis aufessen, weil er so alt war. Das braucht man nicht. Es gibt eine berühmte Geschichte von der Suppe des Fu Daishi, der ein großes Kloster hatte, und 500 Fresser. Und er war einfach sehr überzeugt davon, dass die meisten von denen nichts mit Zen am Hut haben, sondern dass sie einfach nur da sind, weil sie ein Dach über dem Kopf haben, weil sie Kleidung haben, weil es was zu essen gibt. Und er hat dann jeden Tag eine Suppe kochen lassen. Und die Suppe wurde immer aus dem gekocht, was es am Vortag gab. Aber es kam kein neuer Reis dazu. Die Suppe wurde von Tag zu Tag dünner. Und wenn man Reis jeden Tag wieder aufwärmt, kann man das ein Jahr lang machen. Das ist kein Problem, das wird nicht schlecht. Wenn es Eiweiß ist, wenn es Pilze sind oder sowas, kann umkippen, aber Reissuppen kannst du ein ganzes Jahr lang fortsetzen. Er hat nicht so lange gebraucht. Nach 2 Wochen war sein Kloster fast leer. Und die Leute, die dann noch da waren, waren an Zen interessiert. Schmeckt trotzdem. Klang von Musik. Zum Beispiel Shakuhachi auf einem Session spielen ist eine Anhaftung. Es sei denn, man wird dazu aufgefordert. Und sich daran zu stören, ist eine andere Anhaftung. Und beides sollte man loslassen und davon leer werden. Sich zu viele Gedanken darüber zu machen, ob das Essen gut ist, ob es genug Auswahl gibt, ist eine Anhaftung. Und obwohl es immer darum geht, Sachen so gut zu machen, wie es geht, heißt so gut zu machen, wie es geht, genauso und nicht besser. Wir haben ja vor Ewigkeiten mal diesen Reisbrei am Morgen eingeführt. Und ich finde es schon sehr auffällig, wenn man sich anguckt, den Unterschied zwischen dem Frühstück und dem Abendbrot mit 6 Sorten Käse. Und das Stückchen hätte ich gerne noch. Oh, und hier gibt es auch noch Avocado. Und da hinten diesen roten Brotaufstrich. Das ist weder gut noch schlecht, aber es ist nicht hilfreich. Es führt dazu, dass mein Geist mit Vorlieben und Abneigung beschäftigt ist. Das ist das, was Sengzhan sagt. Liebe nicht, hasse nicht, dann ist alles einfach. Und Liebe nicht, hasse nicht, bezieht sich nicht auf zwischenmenschliche Liebe oder Hass oder nicht ausschließlich darauf, sondern auf jede Form von ich bevorzuge das, und das hätte ich lieber nicht. Die Fremden hält es, die vorüberreisen. Wie gesagt, die Fremden sind einerseits die Leute, die in die Klöster kommen, um da ernährt zu werden, ein Obdach zu finden. Und das sind natürlich auch Leute, die vielleicht glauben, dass sie irgendetwas suchen, etwas Spirituelles, dass ihnen irgendwas fehlt in ihrer Sammlung und sich dann so ein bisschen umgucken, was es denn so gibt. Und nachdem sie vielleicht aus der Kirche ausgetreten sind oder einfach feststellen, dass sie ein bisschen mehr Work-Life-Balance brauchen, gehen sie durch verschiedene spirituelle Angebote und gucken sich das so an. Was gibt's denn da? Dann gibt es so Yoga. Yoga, wie es heute meistens verstanden wird. Yoga ist eigentlich ein Wort für Disziplin. Sich einer Disziplin unterwerfen. Das heißt Yoga. Sich einer Disziplin unterwerfen, beziehungsweise sich verbinden mit etwas. Aber das, was heute übrig geblieben ist von Yoga, ist im Wesentlichen ein ganz kleines Hilfsmittel. Hatha Yoga ist sehr, sehr spät entstanden. Eigentlich ist Yoga Raja Yoga, das heißt, ein Weg, seinen Geist zu beherrschen. Darum geht es eigentlich bei Yoga. Hatha Yoga ist dann noch ein Weg, der sehr spät entstanden ist, der den Körper sehr stark einbezieht. Und was ist daraus geworden? Letztendlich eher so eine Wellness-Geschichte. Fühle ich mich gut. Und das zieht natürlich viele Leute an. Wenn man noch ein bisschen Ayurveda da reinmixt, was so schöne Ölmassagen hat und es gut riecht, Räucherwerk angezündet wird, dann fühlt man sich da wohl und will erstmal da bleiben. Das ist offensichtlich ein Weg, der mir zusagt. Und auf solchen Grundlagen treffe ich dann meine Entscheidungen, wenn ich so oberflächlich bin. Oder ich gehe durch die verschiedenen buddhistischen Gemeinschaften hier in Bremen. Wir haben ja mal vor einigen Jahren eine Vesak-Feier gemacht. Und bei der Gelegenheit waren wir mal bei allen buddhistischen Gruppen, die mitgemacht haben, haben uns deren Praxis zeigen lassen. Das war einfach sehr bunt. Ein sehr bunter Strauß. Was es was es da zu erleben gab. Sehr beeindruckende Rezitationen oder Visualisierungsübungen und natürlich auch das, was die hier machen. Wenn wir Leute einladen, wenn wir einen Tag der offenen Tür machen, dann führen wir hier natürlich auch ein bisschen Show vor. Und es gibt viele Leute, die hängen an dem, was man Folklore nennen könnte. Ja, ein bisschen japanisch, ein bisschen interessant. Könnte was für mich sein. Sieht ja so ein bisschen aus wie Karate. Und einige Jahre auf dem Zen-Weg können wir uns auch mit diesem Aspekt zufrieden geben und vergnügen. Also wenn man damit anfängt und wenn man so ein bisschen japanophil ist, wie ich zum Beispiel, dann findet man das erstmal alles toll, was aus Japan kommt. Und die haben ja auch eine ganz bestimmte Ästhetik, diese schwarzen Klamotten. Es wird japanisch rezitiert. Es gibt japanischen Grüntee. Und alles ist irgendwie besonders. Alles ein bisschen besonderen Anstrich. Das ist nicht so von der Stange aus dem Supermarkt. Das ist schon was Besonderes hier. Gibt es nicht überall. Und so etwas zu machen, macht mich natürlich dann auch zu etwas Besonderem. Ich bin dann auch nicht von der Stange. Jeden Sonntag in die Kirche gehen. Nein. Ich habe einen Meister. Ich mache eine Koan-Ausbildung. Ich mache etwas ganz anderes. Ich arbeite an meinem Geist. Andere Leute tun das nicht. Ganz viele Leute arbeiten an ihrem Geist auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber als spiritueller Mensch denkt man natürlich, dass man es als Einziger auf die richtige Art und Weise macht. Und dass alle anderen sich selbst täuschen, im günstigsten Fall. Also ich halte mich an Äußerlichkeiten fest und ich beginne vielleicht auch meine spirituelle Karriere, weil ich habe ja meine Normalweltkarriere verworfen oder hinterangestellt, weil ich dieses komische asiatische Zeug jetzt ziemlich cool finde. Das ist genau meins. Und dann muss ich mir natürlich auch die richtigen japanischen Klamotten kaufen. Und muss diese ganzen Rezitationen auswendig lernen, muss das möglichst gut können. Ich muss auch diese ganzen japanischen Künste eigentlich so ein bisschen können oder zumindest verstehen, wie es mit dem Tee geht. Also ist mir alles sehr vertraut. Ich würde auch gerne Tee-Zeremonie lernen. Wenn ich denn dafür Zeit hätte, das ist auch alles interessant und weder gut noch schlecht. Aber es ist nicht der Weg. Und es ist Tee-Zeremonie, so schön es ist, und auch wenn gesagt wird, Zen und Tee ein Geist, dann ist es trotzdem eine Täuschung zu sagen, ich müsste jetzt zum Beispiel Tee-Zeremonie üben, um Zen besser zu verstehen. Ich kann Tee-Zeremonie üben, um meine Praxis zu vertiefen und zu erweitern, aber ich sollte nie so tun, als wäre das eine ohne das andere nicht möglich. Bei der Tee-Zeremonie ist es eigentlich andersrum. Tee-Zeremonie ohne Zen wird flach. Zen ohne Tee-Zeremonie ist kein Problem, es gibt tausend Wege. Also, beschäftige mich eine Zeit lang mit diesem ganzen schmückenden Beiwerk, mit dem Klang der Musik, dem Wohlgeruch der Speisen, dem Rascheln der schwarzen Gewänder, den wunderschönen, genau beschriebenen Formen, so mit dem, wie man es genau richtig macht, mit japanischen Traditionen. Und damit kann ich mich ungefähr mittelwert 7 Jahre beschäftigen. Und das ist zufälligerweise die Zeit, wo die meisten Leute dann abspringen. Das heißt, Irgendwann haben sie das dann alles gelernt. Also wenn sie nicht sowas wie Teezeremonie machen, weil Teezeremonie kann man natürlich sein ganzes Leben lang lernen. Aber so diese, die paar Formen, die wir hier haben und jetzt ein bisschen schmückend und besonders machen, die kann man dann alle. Und irgendwann kommt man vielleicht nach 3 Wochen Urlaub oder Abwesenheit hierher und sieht auf einmal, dass die Leute, die hier rumsitzen, eigentlich alle nur schwarze Klamotten anhaben. Michael hat immer gesagt, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, dass er das Gefühl hat, dass wir hier eine schwarze Messe feiern. Und was das soll. Und das wirkt natürlich wie Frustration. Aber eigentlich ist es der erste Augenblick des Klarblicks. Das ist das erste Mal nach 7 Jahren, dass ich wirklich darauf schauen kann, was wir hier wirklich machen. Bis dahin habe ich mich die ganze Zeit mit so einem Schwachsinn beschäftigt. Wachs haben, richtig rezitieren. Wie geht die Form, wie geht die Form? Es gibt Leute, denen fällt das einfach, zum Beispiel unsere Formen zu lernen. Es gibt Leute, für die ist das praktisch unmöglich. Und beide haben ein Problem. Die Leute, die die Form nicht lernen können, bei denen ist das Problem offensichtlich. Die versuchen das halt immer wieder und denken, oh, krieg's nicht hin. Sehr blöd. Offensichtliches Problem. Umgekehrt, wenn man das gut kann, wenn einem so etwas leicht fällt, so etwas zu lernen, dann ist man natürlich ein Perfektionist. Also erst muss man es dann perfekt machen und zweitens hört man dann ganz genau, wenn jemand anders das falsch macht. Und wenn jemand anders das falsch macht, sagt einer von denen, die es nie lernen, macht einen das wahnsinnig. Aber man kann daran nichts ändern. Weil das Problem habe ich, das ist mein Perfektionismus. Umgekehrt kann es für den anderen einfach hilfreich sein, zu erkennen, dass er das einfach nicht kann, dass das nicht seine Stärke ist, dass er irgendwelche Zeremonien oder sowas nicht hinkriegt und dass das überhaupt nichts macht. Das zu erkennen, dass man etwas nicht kann, ist in Wirklichkeit sehr hilfreich. Zu versuchen, perfekt zu sein und immer einer Perfektion nachzulaufen, ist weiter durchs Hamsterrad laufen, weil Perfektion gibt es nicht. Vita brevis ars longa heißt ein altes lateinisches Sprichwort. Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang. Die Kunst ist viel länger als wir. Ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen, Go zu spielen. Und wenn ich jemals Befürchtung hatte, was ich in meiner Zeit als Rentner oder so machen sollte, ob ich mir dann Boot kaufen muss oder so, kein Problem. Ich könnte 8 bis 10 Leben damit ausfüllen, wenn ich wollte. Und das kann man auch mit Teezeremonie, das kann man mit allem machen. Und also wenn ich schon nur mit Go spielen mehr als dieses Leben ausfüllen kann, ist natürlich die Frage, ob ich jetzt noch Teezeremonie dazu machen sollte. Vielleicht auch noch eine japanische Kampfkunstart, vielleicht Kendo oder sowas. Finde ich auch spannend. Ja, seit einiger Zeit kann man hier auch Shakuhachi lernen. Ich habe auch mal versucht, einen Ton rauszukriegen. Habe ich noch ganz kurz, 30 Sekunden oder so, von 45 Minuten. Auch faszinierend. Würde ich auch gerne machen. Aber wann soll ich dann noch senden? Wann habe ich die Zeit dafür? Muss ich das ausschließen? Das muss ich überhaupt nicht ausschließen. Aber es ist wichtig, sich klar zu machen, was das Zentrum ist, was die Essenz ist und was irgendwelche Ausprägungen davon sind. Wenn ich es schaffe, mich darauf zu konzentrieren, worum es eigentlich bei der Zen-Übung ankommt, kann ich das überall üben. Das ist eine große Stärke der Zen-Übung, die immer wieder betont wird. Das ist auch der Grund, warum es unmöglich war, in China die Zen-Schule auszurotten. Vernünftigerweise hat der chinesische Kaiser ja irgendwann beschlossen, den Buddhismus zu verbieten, weil nämlich genau das passiert ist. Ein riesiger Teil seiner Arbeitskraft, seines Reiches, ist in diese Klöster gelaufen, weil sie da halt was zu essen hatten. Die Felder lagen brach, beziehungsweise die Klöster wurden immer mächtiger, so wie bei uns im Mittelalter. Und letztendlich war sein Land nicht mehr regierbar. Also hat er irgendwann beschlossen, das ist nicht staatstragend, diese Geschichte. Das verbiete ich jetzt den Buddhismus. Ab heute, wer Buddhist ist, ist tot. Kopf ab. Und es gab dann entsprechende Buddhistenverfolgungen. Für viele buddhistische Richtungen ist das ein Problem. Wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Heiligtum braucht, einen bestimmten Tempel braucht, bestimmte Zeremonien braucht, bestimmte Gewänder braucht, Glocken, diesen ganzen Krams, dann ist es ziemlich schwer, dich zu verstecken, auch in China. Die Zen-Mönche oder die Zen-Schüler, ich weiß gar nicht, ob es Mönche waren, haben das ganz einfach gemacht. Die haben sich einfach die Haare wieder wachsen lassen und haben irgendwo praktiziert. Allein, zusammen, im Wald, irgendwo zu Hause, egal, braucht man alles nicht. Zen kann man überall praktizieren. Man braucht keine komplizierten Rituale dafür. Man braucht keine Tempel. Eine Sendo ist hilfreich, mit anderen zusammen zu üben ist hilfreich, aber alles andere braucht man nicht. Man kann den ganzen Scheiß weglassen. Man braucht auch niemanden, der Sutren auslegen kann. Man braucht keine Bibliotheken. Kann man alles weglassen. Zen kann man überall üben. Das Wesentliche bei Zen ist zu versuchen, richtig mit seinem Geist umzugehen in jeder Situation. Richtig mit seinem Geist umgehen bedeutet, das, was ich gestern sagte, meinem Geist daran hindern, das dritte Nennen aufzubauen. Mein Geist immer wieder zurück zur ursprünglichen Ebene der Erfahrung zurückzudrängen. Das kannst du bei jeder Tätigkeit tun. Es gibt Tätigkeiten, die sind dafür geeigneter. Shakuhachi spielen ist für jemanden wie mich dafür geeigneter, weil es so eine Herausforderung ist, überhaupt einen Ton rauszukriegen. Ich weiß, dass es früher für mich, als ich noch Schlosser war, ich musste mit Elektroden schweißen. Wer es mal gemacht hat, das ist nicht so einfach, weil du einen Lichtbogen erzeugen musst. Also erstmal musst du das Ding zünden. Wenn du die Elektrode direkt ans Metall hältst, dann funkt das einmal kurz und das Ding klebt fest. Das geht also nicht. Also musst du das einmal kurz anreißen, wie so ein Streichholz praktisch. Damit schlägst du etwas von der Umhüllung ab und dann gibt es einen kleinen Lichtbogen, ein Plasma. Dieser Lichtbogen schmilzt das Metall. Das Metall, aber genauso wie die Räucherstäbchen, nur deutlich schneller, verkürzt sich aber, während du schweißt. Wenn man Schutzgas schweißt, ist das alles nicht so schlimm. Da hast du meistens ein Gerät, was automatisch den Draht nachführt. Aber wenn du mit einer Elektrode schweißt, musst du das nachführen. Das heißt, du reißt das einmal an und dann machst du deine Naht. Gleichzeitig brennt dieser Lichtbogen, der immer die gleiche Distanz haben muss, ungefähr 3-4 mm. Deine Elektrode verkürzt sich. Das heißt, du musst diese Hand näher ranführen. Und du willst ja auch noch eine Naht ziehen. Du willst ja nicht einfach nur einen Metallfleck irgendwo auf dem Metall hinterlassen, sondern du willst eine Naht machen. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Bewegung. Das ist etwas, was unglaublich viel Aufmerksamkeit erfordert. Wenn du so schweißt, hast du echt keine Zeit, an irgendetwas anderes zu denken, als an diese Naht. Du hältst den Atem an, nur um diese Naht hinzukriegen. Also, auch das ist ein Weg, Zen zu üben. Schweißer. Allerdings nur mit der Elektrode. Schutzgas ist für Fortgeschrittene. Was der Weg an Worten bietet, da ist ohne Duft und Köstlichkeit dem Munde. Was sind die Worte, die der Weg uns bietet? Der Weg ist natürlich das Dao. Und das ist das, was insbesondere die Zen-Buddhisten dann einfach übersetzt haben, denn das gleiche Wort benutzt, Dao. Deswegen heißt das hier auch Zen-Do. Es ist, oder Zen-Dojo. Es ist die Halle, wo man den Zen-Weg geht. Und deswegen heißen alle diese Künste auch so Aikido, Kendo und so weiter. Die Worte, die der Weg uns bietet, sind keine Predigten oder sowas, keine komplexen Lehren. Daoismus ist sehr einfach. Es ist immer wieder ein Zurückkommen auf das ganz Einfache, eine Reduktion. In der Bibel steht, als der Teufel Jesus versucht, dass er von ihm verlangt, er sollte Steine in Brot verwandeln, ein Wunder tun. Und Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, was aus Gottes Munde kommt. So, das könnte man jetzt so interpretieren, dass Jesus dazu auffordert, irgendwelche Stimmen zu hören. Aber eigentlich meint er, alles das, was da ist, alles das, was dir begegnet. In christlicher Terminologie Worte, die aus Gottes Munde kommen. Was der Weg an Worten da bietet, ist genau das Gleiche. Das, was da ist, was du erlebst, was du hörst. Also, auch Musik. Schöne Musik. Aber auch Musik, die nicht schön klingt. Misstöne. Da draußen, wenn irgendjemand flext. Oder meine besonderen Lieblinge, Laubbläser im Herbst. Interessant übrigens auch, dass der Laubbläser und jemand, der flext, kaum unterschiedlich klingen, aber dass es bei mir etwas anderes auslöst. Weil jedes Mal, wenn ich einen Laubbläser sehe, denke ich, was soll das eigentlich? Können die das nicht einfach zusammenfegen, leise? Und ich habe mal darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen und einen Betrieb namens die Garten Ninjas zu gründen.
Was, die Garten wie?
Die Garten Ninjas. Die sollten so schwarze Ninja-Kleidung tragen und das Laub von Hand zusammenfegen, lautlos. Und die sollten unter anderem dadurch finanziert werden, einerseits, dass der Auftraggeber das bezahlt und die 500 Leute in 500 Meter Umkreis zahlen einfach 1 Euro pro Stunde dafür, dass sie nicht belästigt werden. Ein Schutzgeld. Also, wie ihr seht, habe ich sehr komplexe Gedankenketten daran gebunden. An den Laubbläser. An den Missklang. Obwohl es genau der gleiche Missklang ist, als wenn jemand mit einer Flex etwas durchtrennt. Bei Schlosser war, weiß ich, das muss man manchmal machen, das stört mich. Nicht so. Also, was auch immer der Weg uns an Worten darbietet, ist ohne Duft und Köstlichkeit dem Munde. Ohne Duft und Köstlichkeit heißt letztendlich, es einfach so wahrnehmen, wie es ist. Und was wir nicht verhindern können, ist, dass das Gefühl auftaucht, angenehm, unangenehm. Was wir verhindern können, ist, daraus etwas zu machen. Wer es erblickt, den dünkt es unscheinbar. Wenn mein Geist unruhig ist, mein Alltagsgeist voll mit allem möglichen Zeugs ist, dann kann ich die Welt nicht sehen. Oder umgekehrt stellt man, zum Beispiel gerade, wenn man hier auf einem Session ist, was länger ist, auf einem Rohatsu, nach ein paar Tagen, wo man sich nur diesen interessanten Boden angeguckt hat und dann runtergeht, stellt man fest, dass zum Beispiel irgendeine Blume sehr schön aussieht. Oder dass ein Bild, was schon seit 25 Jahren hier hängt, darstellt, wenn ich das erste Mal da drauf gucke. Oder dass Habe ich schon beim Doxern erzählt, dass in den letzten Jahren es noch viel oft so war, dass so kleine Ikebana-Gestecke in den Fenstersimsen standen. Und es sah so toll aus. Das kalte Treppenhaus, gefroren, draußen vielleicht noch ein bisschen Schnee. Und dann dieses Ikebana da in diesem Vorsprung. Und natürlich habe ich dann meine Kamera geholt und ein Foto davon gemacht. Und noch eins, um das festzuhalten. Hinterher guckt man sich die Fotos an. Die sind eigentlich ganz schön, aber es fehlt was. Und das eine, was fehlt, ist eben, dass es nicht 3D ist, was für Ikebana sehr wichtig ist. Und das andere ist einfach, der Geist fehlt. Der Geist, den ich hier hatte, der konnte ich leider nicht mitfotografieren. Das ist das Problem. Deswegen erscheint uns ganz vieles unscheinbar, weil unser Geist so laut ist, weil wir ihn nicht zur Ruhe bringen können. Und zur Ruhe bringen heißt einfach nur, ihn nicht weiter mit mehr Aktivität befrachten, immer mehr versuchen. Wer es vernimmt, nimmt es nur mit Mühe wahr. Das bedeutet, in der Tat, man muss sich Mühe geben, um dahin zu kommen. Sehr viel Mühe. Meinem hin- und her springenden Geist so zu behandeln, dass ich davon frei werde, einen Umgang damit zu finden, verlangt einfach sehr viel Anstrengung. Meistens wollen wir diese Anstrengung nicht machen. Wenn man anfängt mit der Zen-Übung und irgendwo in irgendwelchen Büchern gelesen hat, dass man seinen Geist unter Kontrolle kriegen kann oder bestimmte Samadhi-Zustände erreichen kann, dann macht man das noch sehr eifrig. Insbesondere, wenn man zum Beispiel einen Bohatsu nur dann durchsteht, diese Schmerzen und dieses unangenehme Gefühl nur dann überlebt, wenn man wirklich in ein Samadhi reingeht. Nur konzentriert. Michael hat es immer sehr bildhaft beschrieben. Dass er diese Gabel im Rücken hatte und die sich in seinen Rücken gebohrt hat. Das ist ein Dreizack. Und dass der einzige Weg für ihn, damit umzugehen war, Samadhi zu üben. Wirklich nur eins Atem zu zählen. Das ist sehr hilfreich, um sich anzustrengen. Wenn man so einige Sessions mitgemacht hat, stellt man fest, dass man es auch so überlebt irgendwie, dass man es aushält. Und lässt das dann einfach laufen. Und es gibt verschiedene Arten von laufen lassen. Es gibt eine heilsame Art von laufen lassen, das bedeutet wirklich laufen lassen. Das heißt, einen rein passiven, offenen Geisteszustand einzunehmen. Was immer da passiert, es machen lassen. Aber rein passiv, ich mache nichts damit. Und der unheilsame Umgang ist davon äußerlich nicht sehr verschieden. Und nicht so einfach zu unterscheiden, ist aber meilenweit davon entfernt. Das bedeutet nämlich, meinen Geist laufen lassen und meine persönlichen Vorlieben und Abneigungen gestatten, dass ich mich da einmische und dass ich diese Gedankenketten weiterpflege, dass ich etwas damit mache, dass ich plane, dass ich mich um mich selbst kreise und meine Lieblingsideen entwickle, was richtig ist, was falsch ist, wie ja eigentlich alles zu laufen hätte, was ich morgen mache, wenn das hier alles vorbei ist und so weiter und so fort. Und es ist wichtig, diesen Unterschied zu kennen. Der Unterschied ist, das eine ist passiv. Raphael nannte das vom Sehen zum Schauen und vom Hören zum Lauschen kommen. Also rein passiv, offen, aufnehmen. Und das andere ist Aktivität, mit Aktivität reagieren. Irgendetwas taucht in meinem Geist auf und ich entwickle Interesse daran. Dieses Interesse hält meinen Geist am Laufen und verstärkt. Meine Anhaftung und meine Trennung von dem, was ist. Was wieder dazu führt, dass ich ständig in meinem Geist Parallelwelten konstruiere. Die sind vielleicht nur klein, vielleicht nur kleine Luftblasen, aber trotzdem führen sie dazu, dass ich die Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht erfahren kann, weil ich ständig irgendetwas dazwischen schieße. Es ist auch einer der Antriebe, dass ich das nicht möchte, dass ich das nicht erfahren möchte, dass ich mich sicherer fühle in meinen Anhaftungen und meinen Gedankengebäuden, als in dem, was einfach hier ist. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich bemühen, wenn wir das hören wollen, wenn wir das lauschen wollen. Bemühen heißt nicht, sich die ganze Zeit anstrengen und verkrampft sein. Bemühen heißt, sich nicht darauf einlassen. Jedes Mal, wenn das passiert, wenn ich feststelle, ich bin da gerade reingerutscht, sagen, stopp. Zurück. Passiv. Zuhören. Nicht aktiv daran weiterbauen. Diese Anstrengung muss ich unternehmen. Wer es gebraucht, kommt aber nie zum Grunde. Ja. Das ist das Schöne daran. Die Gegenwart hört nie auf. Die Vergangenheit ist schon aufgehört. Die Zukunft kommt uns immer näher. Und morgen ist heute schon wieder gestern. Aber die Gegenwart hört nicht auf. Kann nie aufhören. Da fehlt auch nichts. So etwas wie Fehlen gibt es nur in einem Geist, der in Kategorien von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ich und die Welt denkt. Je tiefer ich da hineinsteige, desto weniger brauche ich das. Desto größer ist mein Vertrauen, dass das, was da ist, genügt, was ich nicht mehr brauche. Und es ist letztendlich dieses Vertrauen, was bewirkt, dass sich diese Anhaftungen allmählich auflösen, weil mein Geist wirklich die Erfahrung machen kann, es geht ja auch ohne. Das ist das, was bei einem Session irgendwie nach 3 oder 4 Tagen hier auftritt. Dann irgendwann feststellt, okay, eigentlich geht's. Eigentlich gar nicht so schlimm hier. Eigentlich vermisse ich hier gar nichts. Ich muss hier eigentlich nicht sofort weg. Ich kann es eigentlich aushalten. Geht eigentlich. Und dieses geht eigentlich ist der erste Eindruck. Das ist die Spitze des Eisbergs. Geht, findet nie einen Grund. Ich danke euch.